Ihr habt vermutlich haben viele von euch schon die Jahreslosung für dieses Jahr gelesen, gesehen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es steht im ersten Korintherbrief. Am Ende des Briefes gibt Paulus der Gemeinde diese Anweisung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Liebe, könnte man sagen, ist ein häufiges Thema in der Bibel. Wenn man zusammenfassen will, wie Gott sich in der Geschichte den Menschen zeigt, dann können wir das an ein paar Punkten festmachen. Gott ist gerecht, Gott ist treu und Gott ist gnädig. Und über die Zeit, in der Bibel überall lesen wir davon, wie Gott sich Menschen offenbart, wie er ihnen zeigt, durch das, was er sagt, durch das, was er tut, wer er ist. Und der Höhepunkt davon, von dieser Selbstoffenbarung von Gott, wer er ist und wie er ist und was eigentlich sein Plan ist, das alles zeigt sich in Jesus Christus. Das beginnt schon mit seiner Geburt zu Weihnachten. Das zeigt sich in den Heilungswundern, in den Lehrgeschichten und den Gleichnissen, die er erzählt. Und das zeigt sich in den Auseinandersetzungen, die Jesus austrägt. In Jesus Christus ist Gott selbst Mensch geworden und in ihm erkennen wir das ganze Wesen des Vaters. Das bleibt dann nicht bei Jesu Leben stehen, sondern der absolute Höhepunkt kommt erst noch. Wenn man wissen will, was jemand anderem wichtig ist, was ihm wirklich, wirklich wichtig ist, dann kann man ihn fragen, wofür würdest du sogar sterben? Nicht nur Geld geben, nicht nur deine Kraft und Zeit einsetzen, wofür würdest du sterben? Mir fällt da immer ein Lied von Bruno Mars ein, das ich in meiner Jugend häufiger gehört habe, Grenade. Da singt er über ein Mädchen, das er so sehr liebt, dass er für sie sogar eine Handgranate fangen würde. Und moniert dann aber, ja, aber sie würde wahrscheinlich nicht das Gleiche für mich tun. Welche Dinge das sind, das sagt über die Werte eines Menschen viel aus. Wofür würdest du sterben? Jesus sagt in Johannes 15, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Jesus wählt bewusst den Weg ans Kreuz, weil es ihm das wert ist. Aus Liebe. Diese Liebestat zieht dann weite Kreise. Die Auferstehung am dritten Tag und das Geschenk des Heiligen Geistes, das seine Jünger empfangen. Gott wohnt in seinem Heiligen Geist in den Menschen und überwindet damit die Trennung zwischen Mensch und Gott, die seit dem Sündenfall besteht. Das Motiv für sein Handeln ist die Liebe. Im ersten Johannesbrief heißt es sogar, Gott selbst ist die Liebe und wer in ihm bleibt, der bleibt in der Liebe. Das war für die Christen, die sich in den Gemeinden zusammengetan haben, unglaublich wichtig. Und wie wir sehen werden, war es auch nicht immer ganz einfach. Dass Gottes Geist jetzt in den Menschen wohnt, dass Gott und Mensch nicht mehr getrennt voneinander sind, heißt noch nicht, dass die Menschen dadurch auf einmal perfekt werden. Auch Paulus schreibt dann eben immer wieder über die Liebe an die Gemeinden. Unter anderem das, was wir in unserer Jahreslosung dieses Jahr haben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir wollen heute ein bisschen tiefer hinter diesem Vers schauen. Das ist ein schöner Spruch, das macht sich gut aus. Das macht sich gut aus als Vorsatz für das neue Jahr. Aber wie jeder schöne und gute Bibelvers hat er auch eine ganz eigene Geschichte, warum er geschrieben wurde und warum er gerade an dieser Stelle so steht, wie er da steht. Ich habe schon gesagt, der Vers steht im ersten Korintherbrief in Kapitel 16, also ganz am Ende. Und wenn man sich das so ein bisschen anguckt, in den Versen davor informiert Paulus die Gemeinde über seine Reisepläne. Ja, ich gehe jetzt erstmal da und dahin, darum kann ich nicht direkt zu euch kommen. Aber wenn es klappt, dann schaffe ich es, zu euch zu kommen und dann bleibe ich auch ein bisschen länger bei euch. Und in den Versen danach ermahnt er die Gemeinde, ja, hört auf die und die Geschwister, die sind klasse, nehmt sie ernst. Und dann schreibt er ein paar Grüße und dann ist der Brief auch schon zu Ende. Die Verse 13 und 14, seid wachsam im Glauben, seid mutig und stark, und lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Die wirken hier ein bisschen eingeschoben zwischen den beiden, fast wie ein Nachtrag. Vielleicht dachte Paulus, dass in dem langen Brief diese Botschaft zum Ende hin ein bisschen zu kurz gekommen sein könnte. Und darum hebt das jetzt zwischen den Grüßen und Reiseplänen noch einmal ganz besonders hervor. Der Korintherbrief, also der ganze Brief, alle 16 Kapitel, das ist eine Antwort, die Paulus an die Gemeinde schreibt in Korinth. Er hatte die Gemeinde mal gegründet, das ist zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen her, hat sie dann geleitet und jetzt ist er wieder auf Reisen unterwegs. Und inzwischen gibt es in der Gemeinde ein paar Unstimmigkeiten. Und dann wenden sich die Leute an ihn, wie sie das denn bitte handhaben sollen. Und das passiert auf zwei Wegen. Einmal formuliert die Gemeinde gemeinsam einen Brief. Also, weiß nicht, vermutlich sind sie irgendwie zusammengekommen, haben eine Gemeindeversammlung gehabt oder auch mehrere und sich überlegt, ja, was schreiben wir ihnen denn jetzt und wie formulieren wir das, was kommt da rein? Und sie schildern ihm, was da los ist und stellen ihm auch ein paar Fragen. Und dann gibt es noch ein paar Leute. Eventuell sind das die, die den Brief ihm auch überbracht haben. Damit konnte man das nicht einfach mit der Post losschicken. Und die erzählen ihm auch noch so ein paar Sachen, die so vielleicht nicht in dem offiziellen Brief drin gestanden haben. Und als Antwort schreibt Paulus dann diesen langen Brief an die Geschwister in Korinth. Und wenn wir uns den Brief so angucken, wenn wir darin lesen, dann können wir schon ein bisschen erahnen, was damals alles abging in der Gemeinde. Das war nicht unbedingt nur harmonisch. Paulus schreibt über eine ganze Reihe von Themen. Und wir gucken uns heute mal nur drei davon an, die das so ein bisschen verdeutlichen sollen. Am Anfang des Briefes, gleich in Kapitel 1, lesen wir, dass es Streit gibt unter den Korinthern. Das zieht sich dann bis Kapitel 4, Paulus argumentiert da viel. Und das ist nicht nur eine Meinungsverschiedenheit, die es da gibt, sondern die ganze Gemeinde ist dabei, sich in verschiedene Lager aufzuteilen. Die verschiedenen Gruppen geben sich dann sogar eigenen Namen. Also es wird richtig ernst, ne, wenn verschiedene Grüppchen sich einen eigenen Namen geben. Die einen nennen sich die Petrus-Christen, die anderen nennen sich die Paulus-Christen, die anderen nennen sich die Apollos-Christen, ne, benennen sich nach verschiedenen Aposteln oder Missionaren, die sie toll finden. Weiß nicht, stellt euch vor, die Christen heute würden sich nach den Pastoren und Predigern benennen, die sie toll finden. Naja. Den Korinthern waren in ihrer Gemeinde vor allem zwei Dinge ganz besonders wichtig. Und das hat leider auch dazu beigetragen. Zum einen war das die Kraft. Kraft, das heißt die Wirkung des Heiligen Geistes. Da gab es Wunder in der Gemeinde, da gab es Prophetien und Zungenrede und Heilungen. Später in dem Brief geht Paulus nochmal ausführlicher darauf ein. Das war ihnen super wichtig und da ist viel passiert in der Gemeinde. Und außerdem waren die Korinther total interessiert an der Weisheit. Das heißt daran, dass sie richtige Lehre und gute Lehre erkennen und festhalten. Es sind beides ganz tolle Sachen. Und das ist klasse, wenn das in einer Gemeinde so vorhanden ist. Aber wenn es da verschiedene Ansichten darüber gibt, über diese Sachen, und so war das in Korinth, dann haben sie sich in Grüppchen aufgeteilt. Und die einen eben so, die anderen so. Hier die Petrus-Christen, da die Paulus-Christen. Das ist eine schwierige Situation. Nicht zuletzt, weil ja jeder selbst davon überzeugt ist, dass er die Weisheit erkannt hat. Wir haben Recht und die anderen haben zumindest nicht ganz so viel Recht oder liegen völlig falsch. Das ist schwierig, auf dieser Grundlage irgendwie gemein zu kommen. Und zum Beweis konnten die Gruppen dann immer noch vorzeigen, ja, bei uns wirkt Gottes Geist dieses und jenes Wunder. Er wurde geheilt. Ja, da hatten wir eine tolle Prophetie, die eingetroffen ist. Und also muss auch unsere Erkenntnis, das, was wir erkannt haben, richtig sein. Das ist aber nicht das Einzige, was hier schief lief. Es gab nämlich nicht nur Streit zwischen Gruppen, sondern auch zwischen einzelnen Leuten in der Gemeinde. Und da ging es dann nicht nur um theologische Themen, also um den Glauben und um die Erkenntnis Gottes, sondern es betraf auch ganz alltägliche, ganz banale Sachen. In Korinth führte das schließlich dazu, dass zwei Geschwister sich vor Gericht verklagt haben. Wahrscheinlich ging es um Geld oder irgendein Geschäft. Paulus schreibt da was von Übervorteil. Stellt euch mal vor, ihr kommt sonntags rein in so eine Gemeinde. Was für eine Stimmung das sein muss. Jeder ist in seiner Gruppe, Geschwister reden nicht miteinander, gucken nur böse rüber und dann sind da welche, du weißt, oh, da ist ein Gerichtsverfahren zwischen denen am Laufen. Schwierig. Das sind Zustände, die möchte man eigentlich lieber nicht haben. Und als drittes gab es in der Gemeinde noch eine Sache, die wirklich jeden was angeht. Wenn man in dem Gerichtsverfahren nicht involviert war oder es geschafft hat, sich irgendwie aus dem Grüppchen rauszuhalten, das geht wirklich jeden etwas an. Und wenn ich euch gleich davon erzähle, dann kann es passieren, dass sich hier auch die Gemüter erhitzen. Es ging nämlich ums Essen. Genauer gesagt geht es darum, was man essen darf und was nicht. In Korinth war das damals so. Es gab nicht allzu viel Fleisch zu essen. Die meisten Leute haben sehr selten Fleisch gegessen. Und in den heidnischen Tempeln in der Stadt wurde aber wurden Tiere geschlachtet, ne? Das waren Opfer. Und das Fleisch wurde dann später ganz normal auf dem Fleischmarkt verkauft. Für die meisten Leute, zumindest für die weniger gut Betuchten, war das die einzige Möglichkeit, wie auch sie mal erschwinglich Fleisch essen konnten. Und dann kamen aber welche auf die Idee, dass man das als Christ ja vielleicht gar nicht essen darf. Das Fleisch wurde ja im heidnischen Tempel irgendwelchen Götzen geopfert. Und wenn man das jetzt isst, nimmt man damit also irgendwie auch teil an einem heidnischen Ritual. Andere in der Gemeinde, die das Fleisch wohl gegessen haben, meinten aber, ja, nee, das stimmt ja gar nicht, es gibt ja gar keine Götzen, also ist das gar kein Problem. Und selbst wenn es die Götzen gäbe, dann schützt uns Jesus dafür. Für die einen ergibt sich dabei aber ein Problem, weil sie mitbekommen, dass ihre Geschwister etwas tun, was sie für ganz und gar unchristlich halten, für unvereinbar mit dem Glauben. Paulus sieht dann später sogar die Gefahr, dass sie dadurch verleitet werden, gegen ihr Gewissen zu handeln. Für die anderen ist das aber auch ein Problem, weil ihre engstirnigen Geschwister ihnen etwas ganz Normales verbieten wollen, obwohl sie erkannt haben, dass es weder schädlich ist, noch dass es dafür irgendeinen biblischen Grund gibt. Also auch eine total verzwickte Situation. Wie soll man damit umgehen? Wie kommt man da überein? Man kann natürlich versuchen, die anderen zu überzeugen davon. Ja, nee, eigentlich ist es doch so. Nein, eigentlich ist es doch so. Aber damit kam man in Korinth nicht weit. Also kommen die Korinther mit all diesen Situationen zu Paulus und fragen ihn, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Kannst du uns mal helfen? Kannst du uns das mal aufklären? Den Brief mit den Fragen, den sie an Paulus schreiben, den gibt es heute nicht mehr. Persönlich würde ich vermuten, dass sie ihn sowas gefragt haben wie, ja, sag uns doch mal, wer recht hat. Dass wir die Sache jetzt hinter uns bringen. Haben die Paulus-Christen recht oder die Petrus-Christen? Die beiden, die sich verklagen, wer von ihnen ist denn jetzt im Recht, dann können wir das vor Gericht auch sparen. Und die Sache mit dem Fleisch, kann man das essen oder kann man das nicht essen? Ja, nein, ganz kurz. Der Brief hätte echt nicht so lang sein müssen, wenn er das gemacht hätte. Es ist interessant, wie Paulus hier antwortet. Er könnte ja einfach sagen, okay, also hört mal zu, das Fleisch kann man essen, kein Problem. Bei den beiden, die sich streiten, ist der angeklagt wird, eigentlich im Recht. Und außerdem sind die Paulus-Christen viel cooler als die Petrus-Christen. An anderen Stellen im Brief gibt es auch Fragen und Themen. Da antwortet er ganz klipp und klar drauf. Hier macht er das allerdings nicht. Und die Weise, wie er auf die Fragen antwortet, finde ich, zeigt für mich, dass er ein begabter Gemeindeleiter war. Oder zumindest was davon verstand. Paulus erkennt nämlich, dass in Korinth ein tieferes Problem herrscht und dass mit schnellen Lösungen dabei nichts geholfen ist. Wenn er die Fragen alle klipp und klar beantworten würde, bin ich davon überzeugt, dann gäbe es hinterher trotzdem bald wieder Grüppchen. Und statt Fleisch wären dann eben andere Themen auf der Speisekarte. Vielleicht gäbe es sogar einen neuen Rechtsstreit, weil die beiden Streithähne, weil ihnen was Neues einfällt. Den Korinthern fehlt es nicht an der Erkenntnis, sondern an der Liebe. Also macht Paulus das anders. Bei all diesen Problemen hält er ihnen das absolute Grundthema christlicher Gemeinschaft vor, nämlich die Liebe, die sich füreinander aufopfert. Die Liebe Jesu Christi. Und das ist wirklich eine radikale Liebe. Den beiden, die einen Rechtsstreit miteinander haben, sagt er, ja, wenn es da Probleme zwischen euch gibt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht von dem anderen übervorteilen? Ich weiß nicht, wer von euch darauf gekommen wäre, wenn zwei sich streiten, lass es einfach sein. Ja, aber das ist ein Prinzip, was Jesus vorgibt. Die andere Wange hinhalten. Ne, es erdulden, dass der andere auch mal blöd drauf ist. Oder auch mal gemein. Nicht auf dem eigenen Vorrecht verharren. Das ist herausfordernd, finde ich. Aber ich sage ja, diese Liebe ist wirklich radikal. Und es kommt sogar noch dicker. Wegen der Frage, ob man Fleisch essen darf, das den Götzen geopfert wurde, hat Paulus eigentlich eine klare Meinung. Ja, schreibt er in dem Brief, habt recht, die Götzen gibt es gar nicht und darum kann man das Fleisch eigentlich essen. Gar kein Problem. Aber es geht ihm ja im Kern nicht darum, wer hier recht hat und wer nicht. Und darum sagt Paulus den Korinthern, sie sollen das Fleisch trotzdem lieber nicht essen. Warum denn nicht, wenn auch eigentlich gar kein Problem dabei ist? Paulus sagt, sie sollen das Fleisch nicht essen, weil es dem Gewissen der Geschwister ein Anstoß ist. Genauer gesagt, sagt er ihnen, ja, das könnte die Geschwister, die sich dabei unwohl fühlen, die dabei das Gefühl haben, sie tun was Schlechtes, könnte es verleiten dazu, das Fleisch doch zu essen. Und sie begehen zwar keine Sünde per se, aber sie werden dazu verleitet, gegen ihr Gewissen zu handeln. Und das ist nichts Gutes, also nehmt Rücksicht auf sie. Stellt euch das mal vor in unserer Gemeinde. Da gäbe es welche unter den Geschwistern, die aus Glaubens- und Gewissensgründen kein Fleisch essen würden. Und dann sehen sie, wie die anderen Geschwister das essen und fragen sich, hä, Moment, was ist hier denn los? Und dann gibt es einen kleinen Aufruhr und Leute sprechen da miteinander und man merkt irgendwie, da ist was los. Kein Problem, man könnte ihnen das ja erklären. Ja, hier in der Bibel, da steht es doch, ich glaube, es war im Timotheusbrief, es ist erlaubt, alles zu essen, solange es mit Danksagung passiert. Also mach dir keine Sorgen. Nicht mit Paulus. Er schreibt, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich lieber nie wieder Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Das ist ein richtiger Extremist, wenn jemand darauf verzichten würde, Fleisch zu essen. Nein, ich finde, man kann das machen, aber das ist ein großer Schritt. Und so ist die Liebe drauf, die durch Jesus kommt. In Kapitel 13 im Korintherbrief fasst Paulus das dann noch einmal zusammen. Ja, das Kapitel ist ziemlich berühmt, glaube ich. Es hat sogar einen eigenen Spitznamen, das Hohe Lied der Liebe. Zu Recht, finde ich. Da wird der Apostel Paulus, der sonst eher einen nüchternen Schreibstil hat, einmal so ein bisschen zum Poeten, wenn er über die Liebe schreibt. Und das Interessante an dem Kapitel ist, man findet da all die Themen wieder, mit denen er sich vorher im Brief schon mal befasst hat. Und Er deutet das alles auf die Liebe hin, die durch Jesus Christus kommt. In Vers 2 heißt es da, wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann. Das klingt wie die Traumvorstellung von jedem Christen, vor allem von jedem Christen aus Korinth. Ja? Beeindruckende Wunder, die geschehen, und tiefe Erkenntnis, genau das, was ihnen in der Gemeinde so wichtig war. Wenn ich das habe, aber keine Liebe, dann bin ich nichts. Das Grundproblem war ja eben, dass jeder meinte, es besser zu wissen als der andere. Und selbst wenn jemand damit recht hatte und es tatsächlich besser wusste, so wie bei der Frage nach dem Fleisch, dann hat ihnen das trotzdem noch nichts gebracht. Paulus schreibt dann weiter, die Liebe bläht sich nicht selbst auf. Auch das ist ein Verweis auf das Kapitel 8, wo es um das Fleischessen ging. Da hat er geschrieben, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Weiter heißt es dort, die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht an. Die Liebe will den anderen beim Geschäfte machen nicht übervorteilen. Und wenn sie selbst übervorteilt wurde, zieht sie deswegen noch nicht mal vor Gericht. Die Liebe erträgt alles, die Liebe erduldet alles. Sie hält sogar die Geschwister aus, die so kleingläubig darauf beharren, dass man dieses Fleisch nicht essen darf. Sie hält sie nicht nur aus, sondern sie nimmt sogar noch ihr übersensibles Gewissen in Acht. Das ist beeindruckend, oder? Was macht Paulus hier? Paulus malt der Gemeinde in Korinth ein Idealbild vor Augen. Ein Idealbild von Gemeinde. Und indem er von der aufopferungsvollen Liebe spricht, malt er ihnen Jesus Christus selbst vor Augen. Ohne, dass er den Namen Jesus in diesen Zeilen, in diesem Kapitel überhaupt nennen würde. Aber trotzdem weht sein Geist durch diese Zeilen hindurch. Was er ihnen da genau vorschlägt, das ist natürlich herausfordernd. Für viele Menschen ist es schon schwer genug, sich überhaupt mal zurückzunehmen, damit jemand anders zum Zug kommen kann. Und dann noch in einer Situation, wo man sich miteinander streitet, wo es vielleicht sogar um Geld geht, hört da nicht der Spaß auf? Wie weit würdest du gehen für deine Geschwister in deiner Gemeinde? Würdest du jemanden hier nicht verklagen, wenn er dich vorher übers Ohr gehauen hat? Wie wenig Geld müsste das sein, damit du es sein lässt? Und können wir das voneinander verlangen? Oder würdest du deinem unbelehrbaren Bruder, deiner unbelehrbaren Schwester zuliebe auf deine persönlichen Freiheiten verzichten? Das, was eigentlich gar nicht schlimm ist und eigentlich dein gutes Recht? Würdest du vielleicht sogar deine Lebens- und deine Essgewohnheiten umstellen oder einschränken? Natürlich wollen Konflikte gelöst werden. Wenn man sie einfach ignoriert, dann haben sie die lästige Angewohnheit, dass sie unter der Oberfläche weiter vor sich hin schwelen, bis sie irgendwann wieder ausbrechen. Und auch die gemeinsame Suche nach Erkenntnis und danach, wie man sich in ethischen Fragen zu verhalten hat, ist ein wichtiger Aspekt christlicher Gemeinschaft. Paulus sagt den Korinthern auch nicht, dass sie das ganz einstellen sollen. Dass sie sich um Konflikte nicht kümmern müssen und in moralischen Fragen sollen sie nachgeben, das passt schon. Allerdings sagt er ihnen, dass sie Prioritäten setzen müssen. Die Grundlage für die Bewältigung von Konflikten und die Grundlage für die gemeinsame Suche nach Wahrheit und nach Erkenntnis, das ist die Liebe. Erst wenn die Korinther eine liebevolle Basis untereinander geschaffen haben, erst dann kann das überhaupt zu irgendetwas anderem führen als zu Streit. Am Ende des Briefes erinnert Paulus die Korinther daran noch ein allerletztes Mal. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dieser Vers bezieht sich in erster Linie auf das Gemeindeleben. Die oberste Priorität der Gemeinde ist es, die Liebe untereinander einzuüben. Im Grunde können wir das so auf unsere Gemeinde übertragen. Nicht, dass wir aufhören sollen, Fleisch zu essen, sondern unsere erste Priorität ist immer, ein gemeinsames Fundament der Liebe zu legen. Ein Fundament, das bedeutet ein tragfähiger Untergrund. Darauf kann man was aufbauen und das hält auch mal was aus. Auf dieser Basis können wir Konflikte austragen und Kompromisse oder auch Einigungen dafür finden. Auf dieser Basis können wir uns mit unterschiedlichen Wertvorstellungen und auch mit unterschiedlichen Bibelauslegungen auseinandersetzen, ohne dass wir uns dabei dann in Parteien oder in Grüppchen spalten. Diese Liebe untereinander einzuüben, das können wir immer tun. Immer, wenn wir uns begegnen, wenn wir uns sehen. In diesem Jahr, 2024, aber haben wir eine ganz besondere Chance, um das zu machen. Und darum passt diese Jahreslosung für uns auch so gut. In der letzten Gemeindeversammlung im alten Jahr wurde das schon angekündigt. Vielleicht hat der ein oder andere das noch im Kopf. Wir wollen ab diesem Jahr eine Reihe von Gemeindeforen abhalten. Da werden wir uns dann als Gemeinde zusammensetzen und gemeinsam erarbeiten, wo stehen wir eigentlich als EFG Bremerhaven? Wo stehen wir moralisch, ethisch, theologisch? Wo liegen unsere Schwerpunkte? Wo gibt es ein hohes Maß an Übereinstimmung? Und wo liegen auch unsere Unterschiede, die es ergibt? Die Grundlage dafür, dass wir das überhaupt tun können, dass wir uns trauen, sowas zu machen, die liegt in Jesus Christus. In seiner Liebe, die uns allen zuteil wird, die uns erfüllt und die uns vereint. Wir werden gleich nach einem gemeinsamen Lied das Abendmahl miteinander feiern. Im Korintherbrief hebt Paulus das Abendmahl hervor als das sichtbare Zeichen der Einheit in Jesus Christus, die sich aus seiner Liebe ergibt. Wenn wir Brot und Kelch zu uns nehmen, verkündigen wir dadurch Jesu Tod. Jesus starb für uns aus Liebe und das wollen wir weitergeben. Ich bete und ich bitte euch dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns so oft den Spiegel vorhält. Und Herr, wir wissen, das stellt uns auch vor Herausforderungen. Darum bitten wir dich, dass du uns die Kraft gibst, dass wir auch unsere eigenen Interessen zurücknehmen, dass wir den Geschwistern Raum schaffen. Herr, hab Dank für deine große Liebe und für deine Gnade, mit der du uns täglich beschenkst. Danke, dass wir von dir lernen dürfen, zu lieben. Amen.